Moin Martin, das Magazin für Münsters Infoelite.
Schönen guten Abend. Heute spreche ich mit dem Filmkritiker Christian Gerz über die besten Filme dieses Jahrzehnts, der 2010er Jahre bis jetzt. Mit der entsprechenden Musik dazwischen fangen wir an mit Sing von Ed Sheeran. Auf deutschen Bühnen konnte man ihn in den letzten Wochen und Monaten mehrmals bewundern. Das war Ed Sheeran mit einem seiner Hits, Sing. Nicht sein größter Hit, aber ein richtig schwungvoller Song, der auch etwas mit einem Film zu tun hatte. Und da wir heute Abend wieder bei Mon Martin gute Filme der 2010er Jahre besprechen, mit dem Filmkritiker, Experten Christian Gerz, der als Cirque in Der Nadan schreibt über die aktuellen Filme und mit dem wir aber jetzt etwas weiter hinaus diskutieren. Schönen guten Abend, Cirque. Christian Gerz.
Schönen guten Abend, Martin. Vielen Dank mal wieder für die Einladung.
Wir wollen jetzt nicht über die weite Vergangenheit reden, die jetzt auch schon Vergangenheit und Geschichte ist, sondern die Gegenwart der 2010er Jahre, die auch noch den meisten Hörern, wenn nicht in schwacher, sondern vielleicht auch in stärkerer Erinnerung sein wird oder dass man sagt, das lief ja noch vor kurzem oder läuft noch im Kommerzfernsehen, im Bezahlfernsehen, über Netflix, Amazon und wie diese ganzen Kanäle alle heißen. Wir werden ja überflutet und überfrachtet mit Bildern und Filmen und so weiter und so fort.
Gerne.
Und vielleicht müssen wir mal ein bisschen sortieren, was richtig gut war. Und das Jahrzehnt fing ja an mit so gewissen Filmreihen. Da gab es ja beispielsweise dann die Hunger Games-Reihe, ich weiß nicht, waren es 3 oder 4 Filme mit Jennifer Lawrence, wo ja auch der erste Teil richtig gut war und dann auch die Geschichte da richtig gut war, obwohl es ein bisschen B-filmmäßig manchmal aussah, aber das war auch gewollt.
Ja.
Diese etwas kitschige Atmosphäre, die da gezeigt wurde, aber das sollte auch, glaube ich, die Message dann besser rüberbringen, was dann auch gut zur Zeit passte. Dann gab es ja noch die Twilight-Reihe und gab es noch ähnliche Sachen, die uns aus den Anfang dieses Jahrzehnts in Erinnerung bleiben, wo man schon denkt, wow, ist schon her und möchte ich mal gerne wiedersehen oder mal wieder drüber sprechen.
Ja, als ich mich ein bisschen vorbereitet habe auf die Sendung, ist klar geworden, dass es das Jahrzehnt ist nach der Finanzkrise. Das heißt also 2008, 2009, als der Riesenfinanzmarkt, den sich zusammenbrach, hat tatsächlich auch Hollywood oder viele Produktionsfilme viel Geld verloren. Und das spiegelt sich jetzt ein bisschen auch in der Mutlosigkeit vielleicht auch oder in der Vorsicht der vielen Hollywood-Produktionsfirmen wieder, weil tatsächlich jetzt, wie Sie schon so richtig sagten, sehr viele Reihen entstanden sind. Das heißt, man hat auf ein bestehendes Produkt, auf ein erfolgreiches Produkt, das Produkt angedockt und hat daraus eine Reihe formuliert. Also Marvel, nur ein Beispiel.
Oder jetzt die Hangover.
Oder Hangover.
Man wusste, man hat den Teil 1 und dann jetzt beim nächsten Teil sichere Kasse, wir zahlen das ein, das kommt sicher raus, dann sind wir schon mal Break-Even auf Neudeutsch gesagt. Und dann
viele große Regisseure haben dann auch natürlich immer das Material, das Geld bekommen dafür, um diese Reihe zu etablieren. Paul Feig, sicherlich einer, der für die 10er Jahre spricht, der das Marvel Cinema Universe kreiert hat mit seinen verschiedenen
Peter Jackson mit der Hobbit-Reihe.
Der auch das Geld bekommen hat nach seiner sehr erfolgreichen in den Nullerjahren
Herr der Ringe-Reihe.
Große Regisseure wie, finden wir glaube ich beide, Denis Villeneuve, Christopher Nolan, die halt nach und nach, weil sie einfach Erfolg hatten schon mal in den Nullerjahren, dann Geld bekommen haben für die 10er-Reihe. Das ist für mich so symptomatisch für die 10er-Jahre und hänge ich noch dran, sehr starke Frauenrollen haben wir auch erlebt jetzt in diesen 10er-Jahren. Zu den einzelnen Filmen kommen wir sicherlich noch. Ich würde ganz gerne klar, weil es auch so Jahr 2012, 2013, ich habe mir da auch so meine eigenen Top Ten Reihen mal angeguckt und ich finde, in den 10er Jahren kam auch das Science-Fiction-Kino zurück. Muss man ganz klar sagen. Also mit dem ersten tollen Film Gravity.
Ja. Wo man wirklich sagen muss, die erste Viertelstunde, es wird kein Ton gesagt, der Film dauert auch nur 90 Minuten, aber die erste Viertelstunde ist sensationell. Man muss wirklich still sein und ruhig sein, weil man muss sich so auf die Bilder konzentrieren und so, die Spannung wird ja aufgebaut, auch durch die Musik.
Genau.
So ganz langsam kommt's von hinten und dann, also wie so ein Schauer runter und es ist eigentlich so, wenn man den Film noch wieder sieht, ist es trotzdem wieder wie beim ersten Mal, weil der Schauer kommt ja wieder runter, weil die Spannung so aufgebaut wird.
Ja, man hat auch jetzt in den 10er Jahren ganz andere Möglichkeiten mit der Technik. Das heißt, bei Gravity war es ja tatsächlich so, dass er die beiden Schauspieler Sandra Bullock und George Clooney in also Käfige gesetzt hat, um die Schwerelosigkeit darzustellen. Und um diese Käfige herum waren verschiedene Kameras. Und ich hoffe mal ein bisschen, dass am Ende die Sendung hängen bleibt, welche Filme wir dringend empfehlen würden, was unbedingt in jede Sammlung oder DVD-Othek oder Blu-ray-Sammlung halt hineingehört, dass wir so ein paar Filme erwähnen, die wirklich da Platz finden müssen. Und ich finde, Gravity aus dem Jahr 2012 ist so einer der ersten davon, die da unbedingt reingehören.
Der hat auch zu Recht seine Oscars bekommen, obwohl er dann nicht besser Film wurde, aber ja. Der hat ja sonst richtig abgesandt und gerade hier Kamera und Regie und ähnliches.
Ja.
Und was ja auch noch interessant war, es war ein mexikanischer Regisseur und dann begann ja auch so ein bisschen so eine mexikanische Reihe. Wir haben ja jetzt mit Shape of Water war letztes Jahr einer dran. Ja. Dann Herr Iñárritu war zweimal bester Regisseur, einmal bester Film, zum Beispiel mit einem Film wie Birdman,
ja.
Wo dann ein Michael Keaton leider nicht der beste Darsteller wurde, obwohl er doch als Birdman, also Batman, den besten Gang über den Times Square hatte, was wirklich sensationell war.
Absolut. Also nach Gravity ist sicherlich Birdman auch ein Film, finde ich, der unbedingt in jede Sammlung reingehört, weil er eine wunderbare, sehr tragische Figur erzählt, eines alternden Superhelden, der sich nochmal neu erfinden muss. Michael Keaton hervorragend. Und wir haben tatsächlich in den 10er Jahren auch ein paar Figuren erlebt, die mal wiederkommen.
Ne? Und vor allen Dingen, da waren ja noch gute Geschichten in der Geschichte. Also hier so eine Nebenrolle hier wie Edward Norton, was dann da so Theater im Theater gespielt wurde und ähnliche Geschichten. Und dann die ganze Tragödie auf der Bühne, die ganze Tragödie hinter der Bühne oder auch nicht. Und dann, wo man gar nicht wusste, in welcher Tragödie, Komödie ist man jetzt gerade drin und wie muss man das jetzt auffassen? Und man eigentlich beim dritten Gucken, man merkt, so läuft das jetzt.
Ja, finde ich auch. Das heißt, wenn gute Regisseure auch dann halt nach der Finanzkrise ein bisschen Geld bekommen haben, weil man davon ausgehen konnte, dass die gute Arbeit abliefern, hat man, ich denke dann nicht nur bei Birdman war das so der Fall, Silver Linings 2012, 2013, so ein Film, Prisoners, Denis Villeneuve, als der kam, der Kanadier beispielsweise, Pacific Rim, noch nach wie vor mit Del Toro. Ne?
Bei Silver Linings war es ja so, da kam ja dann Jennifer Lawrence richtig raus, nachdem sie ja bei Hunger Games schlecht bezahlt wurde, aber dann da richtig bekannt wurde. Und dann, nachdem dann auch dieser Sony-Skandal war, wo dann auch die Gehaltslisten mal veröffentlicht wurden und danach sie dann auch mal ins Nachdenken kam, also ich möchte ja wenigstens gleich gut bezahlt werden wie mein männlicher Kollege in dem Film und das dann ja auch geschah oder sie jetzt auch besser bezahlt wird als ihre männlichen Nebendarsteller, weil sie auch einen gewissen Marktwert hat und man sie auch vermitteln kann.
Genau, das heißt symptomatisch für die 10er Jahre steht einmal, dass gute Regisseure aufgrund vorheriger Erfolge viel Geld bekommen haben. Das zweite richtige, wichtige rote Faden ist einmal die Reihen, die entstanden sind. Der dritte wichtige rote Faden der 10er Jahre sind starke Frauenrollen und da gehört einfach Jennifer Lawrence dazu.
Das werden wir weiter diskutieren nach einem kurzen Zwischenintermezzo von Aiko Aiko, Sepp Mamma aus Mission Impossible 2. Hey Mister, see that sister, don't you let her fail you. Sticks and stones may break you. With the soca, soca mama, come out way, soca, soca mama. Heute Abend bei Mom Martin, der Filmkritiker, Experte Christian Gerz, der jede Woche in der Nadan etwas zu lesen gibt, nämlich Filmkritiken als Cirque. Wenn da in Klammern steht Cirque, entweder eine Empfehlung oder eine Nicht-Empfehlung, bitte dran halten, denn der Mann ist sehr sachkundig und er weiß, wovon er spricht. Und wir wissen auch, wovon wir sprechen, wenn wir nämlich die besten Filme der 2010er Jahre bis jetzt, das Jahrzehnt ist noch nicht ganz vorbei, aber wir können schon mal eine kleine Zwischenbilanz ziehen. Wir hatten jetzt die ganz großen Filme und die Reihen haben wir vorhin besprochen. Jetzt gehen wir mal eine Etage tiefer, wo vielleicht der Etat ein bisschen kleiner war, aber das heißt ja nicht, dass die Geschichte oder der Film schlechter war. Da fällt mir zum Beispiel sowas ein wie L von Paul Verhoeven.
Oh ja.
Ein richtig harter Film.
Ja.
Und so richtig wieder doppelt und dreideutig, wie ja jeder Paul Verhoeven-Film war. Jetzt vielleicht nicht so aufgeladen wie Basic Instinct oder ähnliche Sachen, die er in Hollywood gemacht hat. Aber dafür hat er dann auch zu Recht einen Golden Globe und einen César bekommen, weil die Geschichte ja richtig reinhaute.
Ja, das ist auch symptomatisch schon ein bisschen für die 10er Jahre. Neben den großen Studios, die auf sichere oder auch erfolgreiche Regisseure gesetzt haben, den Reihen von Marvel, DC und wie sie alle heißen, die sie genannt haben, ist es auch, finde ich, ein kleiner roter Faden. Nicht ein kleiner, es ist ein großer, deutlich erkennbarer roter Faden neben den starken Frauenrollen, dass sich ältere Regisseure wieder der Wurzeln, ihrer Wurzeln besinnen. Das heißt also Paul Verhoeven, der mittlerweile auch schon weit über 60 ist, der sich gedacht
75.
hat, 75 sogar, danke, der sich gesagt hat, okay, was hat mich früher ausgezeichnet? Und er hat einfach ein altes Truffaut-Zitat, ne? Cinema is when you get strong wins before your camera. Das heißt, wenn du es schaffst, starke Frauen zu inszenieren, das ist Kino. Das kann Paul Verhoeven, natürlich, klar kennt man ihn auch von Basic Instinct, hat das auch super gemacht. Elle ist genau auch eine starke Frauenrolle, die sich behaupten muss.
Aber die Geschichte ist auch stark und vor allen Dingen, weil die Geschichte ja bis zum Ende spannend bleibt. Das war ja jetzt auch bei anderen Filmen so, wo man dann nicht weiß, wie es ausgeht. Und man, das war jetzt dieser eine Film, von François Ozon.
Ja, Frauen, meinst du? Ja.
Acht Frauen und ähnliche Geschichten, ja. Wo man dann auch nicht weiß, wie es zu Ende geht und dann auch der Spannungsbogen bis zum Schluss aufrechterhalten wird. Und das will man doch eigentlich im Kino erleben, so richtig so diese Hitchcock-Momente und dann, ja. Wo man wirklich dann auch die Cola liegen lässt und das Popcorn nicht zu Ende ist, sondern so gespannt ist, wie es jetzt weitergeht.
Ja.
Und da fällt mir auch noch ein anderer Regisseur, der das gut mitbekommen hat, ist ja so ein Altmeister wie Wes Anderson.
Oh ja.
Mit Grand Budapest Hotel, jetzt ja. Auch noch im Kino mit Isle of Dogs.
Genau.
Vielleicht kriegt er ja dafür dann den Animations-Oscar endlich, weil er ja sonst immer dabei war, aber jetzt nicht den großen Preis bekommen hat, auch nicht bei der Berlinale oder irgendwas.
Ja.
Und gerade jetzt hier Grand Budapest Hotel,
ja.
Da kann ich mich noch an die erste Vorstellung einen Donnerstagabend im Cinema erinnern. Originalfassung, original mit Untertiteln, also OMU, original Englisch mit Untertiteln. Die Leute sind wirklich jubelnd rausgegangen und haben gesagt, wow, sowas wollen wir jetzt hier eigentlich jede Woche sehen. Also das ist Kino, das wollen wir als Kino haben.
Das kann ich gut verstehen, weil schade, dass auch ein Altmeister würde ich ein bisschen zurücknehmen, weil so alt ist er gar im Wes Anderson noch gar nicht. Aber tatsächlich ist es so, dass er einfach eine eigene Bildsprache hat und dass er es wunderbar versteht, auf diesem schmalen Grat zu gehen zwischen Tragik und Komik. Das können nur ganz, ganz wenige Regisseure. In seinem Film hat er so tragische Figuren, die aber nicht der Lächerlichkeit preiszugeben, was eine Schadenfreude nach sich zieht, sondern man leidet mit diesen Figuren. Man wird hineingezogen in seine Filme aufgrund dieser tragischen Figuren, die eine gewisse Komik evozieren dann auch. Und gleichzeitig dann auch man mit diesen Figuren mitläuft, von diesen Figuren an die Hand genommen wird, was bei Grand Budapest, deshalb auch dringende Empfehlung, gehört in jede Sammlung halt hinein zu Hause, Grand Budapest Hotel von Wes Anderson.
Und es war jetzt auch so, wir hatten im vorigen Segment angesprochen, Prisoners von Denis Villeneuve. Mhm. Er hatte vorher einen kleineren Film, der heißt Enemies.
Ja.
Und da hat ein gewisser Jack Gyllenhaal eine Doppelrolle gespielt.
Ja.
Der Film wurde leider nur klein gespielt und hatte auch nicht viel Promotion oder so, wenn man den sich nochmal genau anguckt,
ja.
Wie super der eigentlich war und der total unterbewertet ist und sich da ein gewisser Jack Gyllenhaal so richtig nach vorne gespielt hat.
Auch für mich Jack Gyllenhaal eins der prägendsten, der intelligentesten Schauspieler, die es im Moment in Hollywood gibt. Denis Villeneuve ist ein wahnsinnig talentierter Regisseur, den auch wo Prisoners unbedingt halt auch in die Sammlung gehört, weil nicht nur sein erster Film, Die Frau mit den zwei Gesichtern, glaube ich, oder Die Frau, die zweimal lebte, war der erste Film, kanadischer Regisseur. Alles anschauen, was der Mann macht, wirklich, weil er ein großartiges Talent hat und nicht zuletzt auch zu sehen an den aktuellen Filmen, die er gerade
inszeniert. Ja, das merkt man dann, die Denis Arcand-Schule.
Genau.
In Montreal und da kommt er her und Richtig. Das merkt man dann auch genau, das ist eine harte, aber eine sehr gute Schule und Hollywood weiß dann auch, was sie einkaufen, wenn sie solche Leute nehmen und dass man dann auch ein gewisses Niveau und eine gewisse Qualität bekommt. Jetzt kommen wir nochmal dann, wir hatten jetzt Männer und Regisseure besprochen, jetzt gibt es nochmal eine Darstellerin, nämlich Jessica Chastain, die hat jetzt letztes Jahr einen Film Miss Sloan, die Erfindung der Wahrheit ist leider hier total untergegangen, weil es über Hillary Clinton und Lobbyismus ging, aber wer sich mit amerikanischer Politik auskennt und da überhaupt mal ein bisschen Tiefgang erwartet. Der Film war dann hier auch total unterbewertet. Es waren sehr wenige Zuschauer im Schlosstheater dabei, gerade auch bei den Originalen mit Untertiteln und überhaupt. Und dann auch bei der Sneak Preview ist also 90% sind da wütend oder ratlos rausgegangen, weil es vielleicht auch zu viel war und dann da auch NRA, Lobbyismus, Washington, Hillary Clinton. Es war viel zusammen, aber da dachte ich eigentlich, der Film, für den sie keinen Oscar bekam, obwohl sie eigentlich wegen der Arbeit einen verdient gehabt hätte, weil sowas muss man erstmal da über die Bühne bringen.
Da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ich fand Miss Sloan tatsächlich einfach überinszeniert. Das kommt auch manchmal vor, wenn man deutlich das Gefühl hat, man als Regisseur, als Schauspieler, die halt vorher viel Erfolg hatten, die sich so ein bisschen halt auch ihr eigenes Drehbuch oder ihren Produzenten und Regisseur aussuchen können und das auf den Oscar hin inszenieren können. Das ist bei vielen Figuren, also ich denke an Leonardo DiCaprio mit Revenant. Iñárritu ist ein großartiger Regisseur, man hat aber deutlich gesehen, das ist ein Wunschfilm gewesen für den Oscar. Das fand ich bei Jessica Chastain genauso. Es ist ein Wunschfilm gewesen, bitte gib mir jetzt endlich mal den Oscar, weil ich eine gute Schauspielerin bin und ich beteilige mich an den Produktionskosten des Films. Das hat man dem Film leider angemerkt. Deshalb fand ich den weniger optimal.
Ja, sie hat ja auch viele, sie ist jetzt gerade auch im Kino mit Woman Walks Alone, also der Film über die Bekannte von Sitting Bull.
Ja.
Und das ist jetzt auch wieder ein bisschen ruhiger und weniger überdreht und vielleicht braucht sie das auch mal. Nebenbei lernt man dann auch noch Schießen und Reiten und ähnliche Geschichten.
Das macht sie wunderbar. Ne? Das ist toll, die ist eine tolle, ungefragte, super Schauspielerin, aber man hat deutlich gemerkt, man merkt deutlich manchmal, wenn das ein bisschen over the top ist, wenn der halt gerade der Schauspielstil, der Inszenierungsstil auch dann halt immer auch so eine Beigabe ist, so ein bisschen über das Ziel hinaus, der läuft sie manchmal Gefahr.
Sie hat jetzt vielleicht noch nicht den beste Frauendarstellerin Oscar bekommen und ähnliche Sachen, weil da jetzt auch irgendwie die Sachen entweder zu groß oder dann zu klein waren. Einerseits hier mit Tree of Life und Brad Pitt und sowas dann da richtig groß rausgekommen ist oder dann hier Zero Dark Thirty, sie als Tough Girl.
Genau. Genau.
Und dann da wirklich das Wechselbad der Gefühle dann zu groß ist, dass man dann nicht weiß, was macht jetzt Frau Chastain als nächstes. Genau. Sie ist zwar immer gut, aber sie ist jetzt nicht so berechenbar beispielsweise wie jetzt Jennifer Lawrence oder ähnliche, wo man dann weiß, das kauft man, das kriegt man und den Erfolg hat man dann auch.
Alles deutliche Belege, dass die 10er Jahre ganz starke Frauenrollen sehr bezeichnend ist für die 10er Jahre im Kino. Wenn sie da auch an andere große, also dass Jennifer Lawrence Red Sparrow und viele andere tolle Filme halt tragen konnte in der Hauptrolle. Jessica Chastain sowieso ungefragt. Dann gab es noch halt die Marvel-Verfilmung mit der israelischen, ich komme jetzt gerade nicht drauf, Schauspielerin.
Wonder Woman,
die halt einen riesen Erfolg nach sich gezogen haben, weil man auch Hollywood endlich mal, weil Hollywood gemerkt hat, auch nicht nur große Frauen tragen einen Film alleine, was auch noch nicht oft passiert ist, abgesehen von vielen Ausnahmen so aus den 30er, 40er, 50er Jahren, wo das auch mal der Fall ist, weil man Kino auch die Frau sehr hochgestellt hat. Mittlerweile dürfen auch, so muss man es echt sagen, Frauen große Actionfilme inszenieren. So, das ist auch relativ neu. Wonder Woman, weibliche Regisseurin und hat wirklich fantastisch funktioniert.
Da freuen wir uns ja auch schon auf die Fortsetzung nächstes Jahr. Keine Fußball-Europameisterschaft, Weltmeisterschaft. Wir können uns wieder auf richtig gute, große Filme konzentrieren. Da gibt es dann auch von den Avengers die Fortsetzung und dann natürlich auch Wonder Woman und wer weiß, wer besser abschneidet. Nach Hamer von Pitbull, J. Balvin und Camila Cabello werden wir dann mal über geschichtsträchtige Filme der 2010er Jahre sprechen. Zu Gast heute Abend bei Mo Martin, der Filmkritiker Christian Gerz, der als Cirque jede Woche in der Nadan gute Filmkritiken schreibt, die lesenswert sind und an deren Empfehlungen man sich auch orientieren kann, ob man jetzt da reingeht oder nicht in den Film reingeht oder etwas anderes tut. Reden wir jetzt mal über geschichtsträchtige Filme der 2010er Jahre. Wir haben ja schon 2018, das sind ja schon ein paar Tage vergangen jetzt in diesem Jahrzehnt. Und jetzt gibt's zum Beispiel so einen Film wie Dunkirk, wo mal Christopher Nolan, der sonst große Filme macht oder mit Aufwand und großem Budget, die Geschichte mal ganz anders erzählt hat.
Ja, das ist tatsächlich so, wenn Sie mal sich zurückerinnern, auch wer tatsächlich immer auch große, geschichtsträchtige, auch erfolgreiche Filme inszeniert. Das waren meistens Regisseure, die ein gewisses Standing auch hatten. Ich glaube, das liegt daran, dass sich Regisseure an große, geschichtsträchtige Stoffe erst im späteren Verlauf ihrer Karriere heranwagen. Das war bei Christopher Nolan ganz genauso. Der hat vorher unfassbare Meisterwerke meiner Meinung nach inszeniert. Jetzt hat er sich ein bisschen Zeit gelassen und hat sein Handwerk gelernt. So, ich meine, das ist nicht abwertend gemeint, aber beherrscht es perfekt, hat jetzt die Landung der britischen Truppen in der Normandie inszeniert. Also für mich einer der Filme des letzten Jahres, Meisterwerke. Unbedingte Sehempfehlung gibt es mittlerweile auch schon als DVD, als Blu-ray oder als Video on Demand überall zum Download. Dringend anschauen, auch wenn man nicht auf Kriegs- oder Antikriegsfilme halt steht, ist es ein packend inszenierter Film, der es schafft, die Antagonisten, das heißt die Gegenspieler, nicht in den Blick zu rücken. Das heißt, es gibt kein Gut gegen Böse, kein Schwarz gegen Weiß. Es kommt ausschließlich auf die britischen Soldaten
an. Es kommt kein Nazi vor oder jetzt nicht sichtbar. Natürlich sind die Nazis da, aber sie sind jetzt nicht in Uniformen und ähnlichen Geschichten, wie sie sonst ja klischeemäßig schon gezeigt werden.
Genau.
Ist das also kein Inglourious Basterds oder sowas.
Richtig. Und das ist gerade so ein bisschen auch, Inglourious Basterds, auch ein gutes Beispiel dafür, warum sich Regisseure so ein bisschen Zeit lassen damit, ne? Gerade diese geschichtsträchtigen Stoffe zu inszenieren. Ich denke da gerade an Lars Kraume, ne? Der Staat gegen Fritz Bauer. Großartiger Film. Lars Kraume hat vorher auch so ein paar Sachen halt schon inszeniert und hat sein Handwerk dadurch gelernt und geschliffen. Und
da gab es ja auch noch das Gegenbeispiel im Labyrinth des Zweifels. Das gleiche Thema, nur jetzt irgendwie ein bisschen von der Schlagerseite her inszeniert.
Genau.
Und wenn man beide Filme hintereinander guckt, dann ist man eigentlich voll informiert, weil man ja zwei Perspektiven auf das gleiche Thema hat und man auch sieht, wie schlimm und wie düster und wie bleiern die Adenauerzeit in den 50er Jahren war.
Sehr richtig.
Trotz der fröhlichen Schlagermusik.
Genau, auch wenn ich kein großer Lars Kraume-Fan bin, der Film, also Der Staat gegen Fritz Bauer, finde ich, gehört in jede Sammlung rein. Großartiger deutscher Geschichtsfilm.
Und dann gab es natürlich jetzt auch die Bewältigung der sogenannten 68er, aber auch mit den Jahrestagen, das war jetzt schon in Frankreich ein bisschen früher, da kam ein Film heraus, nämlich Die wilden Jahre von Oliver Assayas.
Oh ja.
Das ist jetzt eine Geschichte, die jetzt wirklich auch hart ans Herz ging und ich weiß nicht, lief im Schlosstheater oder im Cinema, wenigstens war auch wieder hier ein begrenztes Publikum, weil jetzt hier Oliver Assayas und überhaupt das jetzt nicht der große Macker hier ist und den man jetzt auch nicht groß auf ein Plakat schreiben kann, dass dann jetzt hier der Saal wertvoll ist. Ja. Aber wirklich eine subtile, eine richtig tiefgründige Auseinandersetzung, auch die wirklich nah an die Personen rangeht.
Richtig. Oliver Assayas, gutes Beispiel. Danke dafür, dass Sie es erwähnen. Hervorragend. Er hat sich ein bisschen Zeit gelassen. Er hat wunderbare Sachen inszeniert, weil er ein sehr talentierter Regisseur ist. Meiner Meinung nach Carlos, eine super tolle dreiteilige Reihe über halt den damaligen Terroristen aus den 70ern. Jetzt ist es halt so, bei Die wilden Jahre hat er perfekt die alte, ja, sozusagen Hippie-Zeit, ne, wenn man so will, in Frankreich.
Der Übergang von de Gaulle zu Hippie, weil ja da noch diese Zwischenzeit sozusagen war. Der Übergang wurde da auch mitgezeigt. Die ganzen Zwiespälte, die ganzen Widersprüche, womit sich die Leute damals auseinandersetzen mussten, die ja noch nicht wussten, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Ja. Also die Zukunft, die wir ja jetzt schon erlebt haben oder auch miterlebt haben mit ganzen Auf und Abs, das wussten die damals ja noch nicht.
Authentisch, realistisch, nah an der Zeit inszeniert mit dem Zeitkolorit, was es einfach bedarf und gleichzeitig auch mit dem Handwerk, was Oliver Assayas. Deshalb dringende Empfehlung, alle Filme von Assayas sofort in die Bibliothek schieben, weil er ist ein toller Regisseur.
Und natürlich auch Mitgefühl mit den Personen. Man fühlt wirklich mit, selbst wenn jetzt die Personen Niederschläge, Tiefschläge erleben, man fühlt da richtig mit, es geht einem ans Herz, was ja auch nicht sehr häufig passiert, weil wir ja häufig so eindimensionale Klischee-Charaktere auf der Leinwand serviert bekommen, die einem dann nicht ans Herz gehen, wo man dann denkt, ja, jetzt habe ich 2 Stunden einen schönen Film geguckt, aber forget it.
Richtig, ja, genau. Das ist auch wie symptomatisch. Da sind wir bei unseren 3 oder 4 roten Fäden, die wir haben, die sich deutlich zeigen, auch in den 10er Jahren mit den Regisseuren, die mittlerweile ihr Handwerk verstehen und sich an große Stoffe wagen, mit den starken Frauenrollen, mit den Filmen, die unbedingt in jede Sammlung halt hineingehört und mit den vielen Reihen, die jetzt entstanden sind.
Ja, und jetzt vor allen Dingen, wir haben jetzt über die Geschichte geredet, was jetzt aber einen sehr starken Bezug zur Gegenwart hatte, vielleicht auch schon gut vorausschauend war, das war Sofia Coppola mit The Bling Ring.
Ah, ja.
Wenige werden sich vielleicht noch daran erinnern, sie hat da nicht den Preis dafür bekommen, den sie vorher für einen Film in Venedig von Quentin Tarantino praktisch überreicht bekommen hat, damit sie nicht mal einen Preis als Regisseurin bekommt. Oder was weiß ich, wenigstens keinen Oscar noch als Regisseurin, sondern vielleicht noch als Drehbuchautorin oder ähnliches. Aber der hat richtig den Zeitgeist auch mit guten Casts, zum Beispiel Emma Watson und ähnlichen, dargestellt. Damals war Paris Hilton noch die Vorgängerin von den Kardashians und ähnlichen. Promi-Gesindel, was jetzt sich über die Fernsehkanäle da schwingt. Und wie da wirklich dann die Hollywood-Realität dargestellt wurde. Aus Hollywood-Sicht, auch dann aus der Sicht des Hollywood-Fußvolks oder überhaupt, wie die dann von den Leuten gesehen und was das auch für Konsequenzen hat.
Das sie es kann, hat man an verschiedenen, vielen Filmen. Also es kommt aus einer großen Cineastenfamilie, Produzentenfamilie, weiß man auch, Francis Ford Coppola, ne, ihr Onkel meine ich.
Roman Coppola.
Genau, Roman Coppola. Lost in Translation, einer der Filme, die sie bekannt gemacht hat, das hat sie sehr früh gemacht. Mit diesem auch The Bling Ring gehört für mich nicht unbedingt so in die Top 20 der 10er Jahre.
Mir ging es auch darum, dass ich da reingrätsche, mir ging es auch darum, der Zeitgeist wurde aufgenommen und schon vorweggesehen. Also wenn man da als junger Mensch dann durch die Walk-in Closet von Paris Hilton geht und dann da den ganzen Schmuck wegnimmt und sonst was alles, was ihm also nicht gehört und dann natürlich auch, das hatte nachher auch gerichtliche Konsequenzen, weil man nicht so einfach einmal in das Haus von ihr eindringt und andererseits auch nicht irgendwelche Sachen mitgehen lässt, weil sie von damals dem It-Girl Paris Hilton waren oder jetzt hier, wenn man das genauso machen würde mit den Kardashians, das wäre jetzt vergleichbarer Fall oder noch größerer Fall, weil die sich ja noch größer ausgebreitet haben als die arme Paris Hilton.
Basiert ja auf einer wahren Geschichte. Das heißt, das Ganze ist ja wahr, was da passiert ist und sie hält tatsächlich genau dieser It-Szenerie so ein bisschen den Spiegel vor und nicht nur ein bisschen deutlich den Spiegel vor. Was sie aber auch darf, finde ich, weil sie auch eine sehr talentierte Regisseurin ist, aus einer großen Familie stammt und deshalb ein guter Film, würde ich auch sagen.
Ja, sie hat, da merkt man dann auch reflektierte Filmleute, die wirklich auch dann solche Art von Film machen, wo man merkt, man muss nicht alles machen, aber das, was man zeigt, dann richtig konsequent dann auch durcherzählen.
Genau, ja.
Seize the Block aus dem Film Fast and Furious 8 war ein Hit von Migos, der in Amerika ein ganz großer Star ist.
No, we see the block. We need the block.
Zu Gast heute Abend bei Mo Martin, der Filmkritiker und Experte Christian Gerz, der als Zirk jede Woche in der Nadan Kinokritiken veröffentlicht, die was in sich haben und man genau weiß, die Bewertung sagt, da muss ich reingehen oder da muss ich besser nicht reingehen und mir die Zeit anders wie vertreiben. Reden wir jetzt nochmal über weitere Filme der 2010er Jahre bis jetzt. Wir machen nächstes Jahr nochmal eine Sendung, wo wir dann das updaten und dann vielleicht auch noch ein paar Themen besprechen, die wir bis jetzt dann nicht besprechen konnten. Aber ein Film, den haben wir bis jetzt noch nicht gesprochen, der mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, das war Ex Machina.
Oh ja.
Das war jetzt ein Zukunftsfilm, der es auch in sich hatte. Er hat jetzt nicht den größten Etat, hat auch nicht das größte Publikum. Ich glaube auch aus der Sneak Preview ging da die Leute ein bisschen verstört raus, weil es ein harter Stoff war.
Fand ich auch. Neben den vier roten Linien, die wir gerade so ein bisschen versucht haben zu zeichnen, also den vielen Reihen aufgrund der Vorsicht der Finanzkrise, den starken Frauenrollen und den vielen Science-Fiction-Filmen, da muss ich auch Ex Machina anschließen an diese Reihe, weil neben Interstellar, dem tollen Film, den wir von Christopher Nolan kennen, Ex Machina beschäftigt sich auch mit dem Thema der künstlichen Intelligenz, was ein sehr spannendes Thema ist. Und ich bin sehr froh, dass der auch im Open-Air-Kino halt lief. Und ein toller Film, weil er auch nicht zuletzt eine sehr, sehr spannende Schauspielerin vorgestellt hat, die Alicia Vikander aus Schweden. Genau. Und sie hervorragend eine künstliche Figur gespielt hat. Mit einer wahnsinnig tollen Präsenz, finde ich, mit einer wahnsinnig Intensität. Und der Film hat es geschafft, diese Figur nicht der Lächerlichkeit preiszugeben, sondern sie mitfühlen zu machen, obwohl sie eine künstliche Figur ist. Sehr, sehr spannend.
Das war ja praktisch auch eine Ergänzung zum Blade Runner, wo dann nachher dann die Fortsetzung kam, wo man eigentlich sagen muss, Ex Machina war die eigentliche Fortsetzung, weil das ja eine Weiterentwicklung war, jetzt auch mal eine Frauenfigur und dann auch richtig da vielschichtig etwas erzählt wurde, ohne dass das jetzt nicht unterhaltsam war.
Genau.
Sondern man echt merkte, das war jetzt also eigentlich eine britische Produktion.
Ja.
Und die Briten haben es da in dieser Hinsicht eigentlich drauf, wie man solche Sachen zusammenbringt.
Ja.
Einerseits Tiefgang, andererseits unterhaltsam und dass man wirklich bis zum Schluss Cola und Popcorn stehen lässt und sagt, wow, da muss ich jetzt dranbleiben, weil es so gut ist.
Genau, das ist ein deutliches Beispiel dafür. Ein Film ist nur so gut wie seine Geschichte. Und sie brauchen halt für einen guten Film eine gute Geschichte, eine gute Geschichte und eine gute Geschichte. Alex Garland ist ein Drehbuchautor, der sich zum ersten Mal hinter die Kamera gewagt hat mit einem Wahnsinnstalent. Und es gibt natürlich so ein paar, nicht direkt Missgeschicke, aber so ein paar Sachen, die man hätte besser inszenieren können. Nichtsdestotrotz ist es eine sehr, sehr spannende Geschichte, die genau dem gerecht wird, was die 2010er Jahre so ein bisschen halt nach vorne gebracht haben. Auch die starke Frauenrolle, die Technikverliebtheit und die sehr, sehr sensible auch Inszenierung. Und wenn das Ganze natürlich auf einer Liebesgeschichte basiert, was in diesem Fall ja der Fall ist, dann kann man nur alles richtig machen.
Das war also jetzt besser als jetzt so manche Fortsetzungen auch von Alien und ähnlichen Geschichten, die jetzt also ziemlich konventionell waren, die jetzt zwar schick verpackt waren oder wo man dann denkt, ja, es ist auch nur schick verpackt und das war es dann auch.
Ja.
Und außer Michael Fassbender ist eigentlich nichts hängen geblieben.
Richtig.
Und dass man denkt, muss es jetzt noch eine Fortsetzung davon auch noch geben, weil es Geld bringt oder ähnliche Geschichten oder lasst euch mal was Neues einfallen.
Richtig.
Und verdient da mal Geld mit. Dann gab es jetzt noch andere Sachen, die interessant waren. Da war jetzt zum Beispiel ein Film von Nicholas Winding Refn, Drive.
Ja. Ja.
Vielleicht jetzt ein bisschen oberflächlich, basiert auch ein bisschen auf einer Geschichte aus den 1970er Jahren, der hieß Driver mit Ryan O'Neill und Isabel Adjani. Die Älteren werden sich noch erinnern.
Genau.
Natürlich das Tempo damals sehr für heutige Verhältnisse langsam, für damalige Verhältnisse schnell.
Ja.
Und wo dann auch der Killer, also wo dann auch stilprägend eigentlich in dem Jahrzehnt Alain Delon war mit so Killerfilmen und Samurai-Killerfilmen, wo er dann einsam da seines Weges ging. Und
man merkt ganz deutlich, dass Nicholas Winding Refn ein dänischer Regisseur, es gibt meines Wissens keinen einzigen sonst, der in Dänemark, aus Dänemark kommend, so viel Erfolg im Kino gehabt hat, dass immer auch diese absoluten Cineasten, ja, so wie Quentin Tarantino, so diese super Videofreaks, die sich wirklich, die alles kennen auf der Welt, ne, was halt jemals gedreht wurde. Nicholas Winding Refn ist genauso ein talentierter Mann, der auch genau weiß, okay, was ich bedienen muss, was das Publikum braucht in dem Sinne, was aber auch gleichzeitig meine Handschrift ist und auch vielleicht mehr so ein fünfter roter Faden, wenn wir über die 10er Jahre sprechen, gerade wenn man erkannt hat als Filmfan, ach, das hier werden nur Superman 2, 8 bis ne, irgendwas, Marvel, die ganzen Reihen, werden die ganzen Superhelden vorgestellt, jetzt machen wir mal was anderes. So, jetzt besinnen wir uns der Wurzeln zurück, erzählen schöne, alte, spannende Geschichte, aber in einem neuen Gewand. So, Winding Refn schafft es, dem Ganzen noch eine neue Bildsprache hinzuzudichten und viele mochten Drive sehr, ich bin da ein bisschen zurückhaltend, weil ich fand es eine Inszenierung der Coolness, das war's, da ist mir die Story ein bisschen zu dünn, aber ich fand den Only God Forgives, seinen zweiten Film, fand ich wesentlich besser.
Und man muss natürlich sagen, Schmerzensgeld für Michael Mann, weil der viel Vorarbeit geleistet hatte.
Absolut.
Durch jetzt manche Filme, gerade jetzt Heat aus den 1990er Jahren oder Collateral aus den Nullerjahren, wo man dann genau sieht, Michael Mann hat es wirklich drauf, hatte ja auch in den 80er Jahren, dann ist er mit Miami Vice und Ähnliches angefangen, wo man dann auch genau weiß, wo das dann alles herkommt und wo er dann auch seine Leute hergezogen hat, die er dann einsetzen konnte, um dann sowas umzusetzen.
Ja.
Und leider sind ja jetzt Heat und Collateral nicht die großen Preiserfolge geworden, sondern höchstens Kassenerfolge, weil sie natürlich auch eine gewisse Härte hatten und dann sowas auf eine Art inszeniert haben, was jetzt vielleicht in Europa auch ein bisschen unüblich ist. Wir reden ja jetzt ja auch gerade über Herrn Winding Refn. Hm. Wir haben jetzt noch wenig über europäische Filme oder Regisseure besprochen.
Oh ja.
Ein Film des Jahrzehnts, der mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, einer der wenigen.
Mhm.
Da sind wir vielleicht verschiedener Meinung, weil Sie vielleicht mehr europäische und deutsche Filme dann jetzt in den Vordergrund setzen würden. Das war jetzt Die Jagd mit Mads Mikkelsen,
okay.
Wo er als Kinderschänder gebrandmarkt wurde und es nachher nicht war und dann wirklich sein Leiden da gezeigt wurde. Er jetzt war nicht der Bond-Bösewicht oder ähnliches war, sondern er war richtig als das Opfer und der sich die ganze Zeit gewehrt hat, aber dann auch mit welcher Souveränität er so eine Rolle gespielt hat.
Ja, da teile ich nicht ganz die Auffassung, aber ich kenne das von vielen Kollegen, dass dieser Film auch in vielen Bestenlisten aufgetaucht ist. Es geht ausschließlich nur um eine Verfolgungsjagd, die, man darf gar nicht zu viel verraten, einen Mann in die Enge treibt. So, und das hat Mads Mikkelsen, weil er ein hervorragender Schauspieler ist und ich wirklich fast alle Filme mit ihm empfehlen kann, von Bond über.
Der hat's drauf.
Er hat wirklich der drauf. Toller, toller Schauspieler. Die Jagd ist okay, aber das gut, dass Sie es erwähnen. Das heißt, diese kleineren Filme, wo sich dann tatsächlich eine Produktionsfirma traut, gegen den Trend so zu schwimmen. Das heißt, neben diesen vielen Reihen, die es dann gab, neben den starken Frauenrollen, kann eine kleine, feine Geschichte zu erzählen, die einfach anders ist. Und für mich symptomatisch für dieses Jahrzehnt steht natürlich auch Toni Erdmann, muss man ganz klar sagen, dass man weiß, okay, eine Tochter-Vater-Geschichte über einen durchgeknallten Vater, der seiner Tochter einfach nur nahe kommen möchte, der es aber nicht schafft. Sehr, sehr hervorragender Film. Man muss auch dann die etwas kleineren Regisseure erwähnen, die sehr viel Mut bewiesen haben und das teilweise selbst auch produziert haben, Geldgeber gesucht haben, wie natürlich wunderbar Jordan Peele, ja, Get Out, eine Geschichte halt, die ein bisschen horrormäßig, Damien Chazelle, La La Land, ja, oder Barry Jenkins, Moonlight, also die Regisseure, die halt es geschafft haben, Geldgeber zu finden und die sich so ein bisschen gegen den Strom geschwommen haben. Und das zahlt sich nachher mal aus, wie man auch an diesen drei Filmen sieht.
Wo man dann genau sieht, man kann auch mit wenig viel erreichen, man muss es nur richtig einsetzen und dann auch die richtigen Hebel ziehen und dann auch das richtig verpacken und dann auch so publikumswirksam verpacken, dass wir jetzt noch über diese Filme oder über diese Themen reden oder nicht denken, ja, das kann jetzt bei ProSieben oder bei Sky oder sonst irgendwo abgespult werden.
Das ist der,
man konsumiert es, man vergisst es und man kann zur Tagesordnung übergehen.
Das ist der Nachteil. Also Mut. Mut fehlt leider den deutschen Regisseuren auch. Man macht nicht Kino fürs Publikum, man macht Kino für die Kunst. So, und das, wenn das viele Regisseure und Produzenten beherzigen, kann das in vielen Fällen aufgehen und das meist erfolgreich laufen, wie man halt an den tollen Film der 10er Jahre seht.
Das werden wir dann noch weiter diskutieren nach einem Song aus einem Bond-Film, der schon lange her ist, nämlich von 1987, The Living Daylights. Und damals sang The Pretenders, nicht den Hauptsong, sondern mittendrin im Film, nämlich in der Wiener Episode Where Has Everybody Gone? Martin, der Filmkritiker und Experte Christian Gerz. In jeder Na-Dann-Ausgabe jede Woche mittwochs kann man lesen, was er über aktuelle Filme zu sagen und zu schreiben hat. Wir reden jetzt über die besten Filme des Jahrzehnts bis jetzt. Das Jahrzehnt dauert ja noch ein bisschen, aber bis jetzt ist ja schon viel passiert und wir haben noch nicht über Dokumentation geredet.
Oh ja.
Und da fällt mir ein, die wichtigste Dokumentation des Jahrzehnts, Sie können mir gerne widersprechen, Citizen One von Laura Poitras und Leuten vom NDR.
Ja.
Das ist ja auch ganz wichtig, eine Koproduktion mit dem öffentlich-rechtlichen System hier, wo es dann über Edward Snowden und die ganze Geschichte, die Vorgeschichte, die Nachgeschichte und da könnte man eigentlich jedes Jahr ein Update machen, weil das ja noch immer aktuell ist oder dann noch neue Aspekte hinzukommen. Es gab zwar auch dann einen Spielfilm von Oliver Stone, aber ich glaube, die Citizen One Doku war besser.
Ja, Citizen One ist ja meine Doku-Fiktion, ne, weil es eine Nacherzählung der Geschichte ist, deshalb so ein Halbdoku. Aber es stimmt, die 10er Jahre waren auch ein Jahr der Dokumentation, weil es so super spannende Dokumentationen auch gab, fand ich. Neben Citizen One, der wirklich auch in jede Sammlung gehört, finde ich auch, muss man unbedingt Searching for Sugar Man erzählen. Die Geschichte über den Musiker, den jeder vergessen hat, weil er tolle Sachen geschrieben hat, die man heute kaum noch mehr kennt. Es gab dann National Gallery von Herrn Wiseman, ein wunderbarer Dokumentarist, der durch die Londoner Nationalgalerie gefahren ist mit seinen Kameras. Hervorragend.
Bestes Schlosstheaterfutter.
Genau, einmal das. Ne? Das haben wir noch. Oh, wir haben Furka Amare, Seefeuer, diese wunderbare Dokumentation über die Flüchtlinge, die
den
in Italien
Goldenen Bären gekriegt.
Golden Bären gekriegt hat. Genau. Das heißt, neben den vier großen roten Fäden, die die 2010er Jahre ausgezeichnet hat, gehören die Dokumentationen dazu. Wir haben vier große genannt und die gehören, finde ich, auch in jede Sammlung.
Und da gibt es noch sehr viele weitere und wir kriegen ja auch dauernd im Fernsehen, wenigstens in unseren öffentlich-rechtlichen Programmen, die wir hier auch mal positiv erwähnen wollen, ARD, ZDF, dritte Programme, Arte, Dreisat, ARD Alpha und wie sie alle heißen, was es da alle gibt. Man muss nur gucken, auch mal weiter hinten, dann in der Fernbedienung danach schlagen. Und zu gewissen Zeiten, wenn man dann gelangweilt ist von zu viel Tatort, von zu viel Seichtum und ähnlichen Nonnen und ähnlichen Sachen, die man nicht mehr sehen will, nicht mehr sehen kann. Es gibt im hinteren Bereich der Fernbedienung sicherlich dann die genannten Programme und ähnliches, wo man auch zu guten Zeiten gute TV-Movies und gute Dokus finden kann. Wir konnten jetzt leider nicht mehr schaffen, Herr Gerz. Ich glaube, wir müssen das im nächsten Jahr 2019 nochmal updaten und fortsetzen, dann nochmal mit neuen Erkenntnissen.
Sehr gerne.
Vielen Dank, dass Sie die Zeit heute Abend für uns gehabt haben in einer heißen Augustnacht, dass wir da nochmal die guten Filme des Jahrzehnts bis jetzt besprochen haben.
Sehr gerne.
Nächsten Monat werden wir sicherlich etwas anderes besprechen, nachdem wir jetzt 3 Monate lang mit Christian Gerz die aktuellen Filmthemen und Kinothemen und jetzt die 2010er Filme besprochen haben. Die Adresse ist, wenn man sich an Maumartin wenden will, info@medienforum-münster.de. Maumartin ist ein Premium-Produkt aus dem Hause Medienforum Münster. Die Produktion hatte Theo Ostermann. Und in einen schönen, hoffentlich noch sonnigen Sommerabend begleitet euch diesmal Neil Young, Rocking in the Free World aus dem Film Fahrenheit 9/11. Das hat auch einen Grund, nämlich demnächst kommt Fahrenheit 11/9, das neueste von Michael Moore über Donald Trump. Mehr möchte ich darüber noch nicht sagen. Das werde ich mit Christian Gerz sicherlich dieses Jahr auch nochmal besprechen.
Maumartin, vielen Dank für die Einladung und einen schönen Abend noch an alle Kinofans.